Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Carlos Alcaraz gewinnt den ersten großen Sandplatztitel in diesem Jahr. Das deutsche Tennis verpasst die Billie Jean King Cup Finals in Shenzhen im September. Und Jan-Lennard Struff und Alexander Zverev befinden sich in einer relativen Ergebniskrise. Das alles ist Thema hier in dem neuen Podcast von Chip and Charge. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Wir haben heute ein bisschen anderen Aufbau hier in diesem Podcast, weil ich war heute, also am Sonntag, ihr hört den am Montag oder am Dienstag den Podcast, ich war am Sonntag bei den BMW Open in München und am Samstag auch und war bei den Pressekonferenzen von Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff und da gibt es ein paar interessante Aussagen. Da werden wir über deren beiden Ergebniskrisen und tatsächlich Formkrisen werden wir drüber sprechen am Ende dieses Podcasts. In der Mitte werden wir über die Billie Jean King Cup Finals sprechen und am Anfang jetzt gleich über das Rolex Masters in Monte Carlo. Und Philipp, es ist ja traditionell das erste Turnier und es ist ein alleinstehendes Turnier. Es ist kein kombiniertes Turnier mit Herren und Damen und trotzdem kann man auch mal sagen, so ein Wochen Masters Turnier ist schon eine coole Geschichte.
Ja, auf jeden Fall. Also man kann ein Gegenargument finden und kann sagen, naja, gut, Lorenzo Musetti ist im Finale die Luft ausgegangen in den letzten beiden Sätzen. Das wäre vielleicht nicht passiert, wenn wir hier wieder so ein anderthalb bis zwei Wochen Turnier hätten. Aber insgesamt sind es natürlich viel mehr Höhepunkte in kompakter Form bei so einem Format. Also allein der Donnerstag und Freitag, das geht ja viel mehr ab als bei den Turnieren, die wir jetzt erlebt haben, wieder in den letzten Wochen, wo man dann halt zwei bis drei, gut mit den Damen dann zusammen vier Matches pro Tag hat, die dann auch noch über Tages- und Night-Sessions gezogen werden. Also da hat das hier natürlich viel mehr Schwung und macht auch viel mehr Spaß, würde ich jetzt für mich persönlich sagen. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir uns jetzt irgendwie mittelfristig auf sowas einigen werden, dass die meisten Masters-Turniere 10 Tage dauern, also dann am Freitag losgehen, das erste Wochenende mitnehmen und dann am Sonntag zu Ende gehen, aber gut, warten wir mal noch ein Jahr ab oder so, dann kann ich mir vorstellen, wird sich das in irgendeiner Form finden und ich hoffe, das hier bleibt jetzt nicht das einzige Masters-Turnier mit 7 Tagen.
Paris noch. Mit 7 Tagen. Aber das
stimmt.
Ist ja, da sieht man ja.
Guck mal, was da mit der neuen Halle passiert. Ne?
Ja,
ob
da bin ich auch
da
gespannt.
Nicht auch noch ins Wochenende reingehen.
Ja, allerdings, bei den beiden Turnieren weiß man ja, es ist ein Herren-Only-Turnier und deswegen kann man das in 7 Tagen unterbringen. Ich weiß, dass man, wenn man ein kombiniertes Turnier anbieten möchte, dass man dort dann mehr als 7 Tage braucht, weil ansonsten bekommt man dieses Turnier nicht durch. Und früher war zum Beispiel Rom ja auch so, dass es erst das Frauenturnier gab, danach das Herrenturnier, das waren auch schon 2 Wochen, aber es fühlte sich einfach anders an, weil jedes Turnier eine Woche bestand und jedes Turnier so für sich stand. Ich bin schon der Meinung, dass so ein Turnier wahrscheinlich länger als 7 Tage brauchen, aber was du gerade gesagt hast, wenn es von Freitag bis Sonntag die andere Woche geht, ich glaube, dann reicht es auch noch.
Ja, und ich meine, ich war ja auch zweimal, glaube ich, in Madrid, da waren es, meine ich, 9 Tage. Da ging es an dem Samstagmorgen los und hat sich dann bis zum Sonntagabend in der Woche darauf gezogen. Und das war ziemlich perfekt, weil man gerade unter der Woche halt Tennis von morgens bis abends anbieten konnte. Am Anfang der Woche auf 4 Courts, dann auf 2 Courts. Und das hat eigentlich ziemlich perfekt gepasst.
Ja. Ich freue mich übrigens auch schon auf Rom. Die haben einen neuen Court. Der Pietrangeli ist nicht mehr die größte Attraktion, beziehungsweise die Hauptattraktion. Eine der vielen Attraktionen in Rom. Es gibt einen neuen Court. Ich bin da sehr gespannt drauf.
Tja, und jetzt reden wir über den Court vielleicht schlechthin. Könnte
ich mir
vorstellen.
Ist auf jeden Fall der beste Blick.
Ja, und natürlich irgendwie schon so der Auftakt so richtig zur europäischen Sandplatzsaison. Und ich meine, ich hatte auch am Anfang gekichert, weil es halt wahrscheinlich das einzige Turnier ist, das ich wirklich Rolex nennen sollte. Also ich weiß nicht, ob diese bisschen seelenlose Anlage in Shanghai, so wirkt sie zumindest, ich wirklich Rolex Masters nennen sollte, wenn wir dann Monte Carlo haben. Aber es ist auch das einzige von den großen Turnieren, glaube ich, in Europa, das ich noch nie besucht habe. Und es ist vermutlich eins für die Bucketlist von jedem Tennisfan irgendwann.
Ja, denke ich auch. Also, das Turnier in Monte Carlo war der Auftakt in diesen großen Sandplatz-Swing bis zu den French Open und natürlich auch darüber hinaus. Eins noch, ich freue mich so sehr, dass wir wieder auf Sandplatz spielen. Es ist so toll inzwischen wieder. Wie gesagt, ich war lange Jahre, habe ich es negiert, aber inzwischen muss ich dann auch sagen, es ist der beste Untergrund für Tennis. Darüber sprechen wir jedes Jahr Anfang der Sandplatzsaison. Es ist der beste Untergrund.
Ja, Keine Frage. Und der Kontrast jetzt zu Monte Carlo ist natürlich auch krass. Das dürfte der langsamste Belag von allen großen Turnieren auf der Tour sein. Und das merkt man dann alleine irgendwie, dass die beiden Finalisten irgendwas sind es zusammen so 90 Breakbälle oder so zugelassen haben. Das sieht man natürlich nicht häufig, aber es ist wirklich eine Erholung. Und vor allem die Sandplatzsaison, dadurch, dass sie auch im Sommer immer weiter ausgedünnt wird, die dauert jetzt halt 2,5 Monate. Und dann, eigentlich dauert sie 3 und dann haben wir Wimbledon schon mit drin. Und den Rest des Jahres spielen wir jetzt ja auch Hartplätze.
Ja, aber solange Umag und Bostad und Kitzbühel und Gstaad noch da sind, solange hält man sich an dem Sandplatz fest. Und die Tennis.
Ja, aber ich glaube, ein Darm ist jetzt quasi weggestorben. Ne? Ja. Also ich bin gespannt, ob da nicht vorausgeschaut in 1-2 Jahren, ob wir da nicht einen sandplatzlosen Sommer haben werden. Das halte ich durchaus für möglich.
Hoffentlich bist du Schwarzseher in diesem Fall mal nicht im Recht. Lass uns auf das Turnier in Monte Carlo zu sprechen kommen. Alexander Zverev war an 1 gesetzt, über dessen Leistung und über dessen Formkrise sprechen wir am Ende dieses Podcasts. Carlos Alcaraz war an 2 gesetzt und er hat den ersten großen Titel dieser Saison gewonnen. Er hat im Finale gegen Lorenzo Musetti mit 3-6, 6-1, 6-0 gewonnen. Vorher gegen Alejandro Davidovic Fokina in 2 Sätzen, gegen Arthur Fies in 3 Sätzen, was ein wirklich tolles Match war, gegen Daniel Altmaier in 2 Sätzen, vorher Francisco Cerúndolo auch im ersten Satz verloren und da dachte man schon, die Form stimmt noch nicht. Ich habe so ein ganz kleines bisschen das Gefühl, ich möchte ihm den verdienten Titel hier nicht absprechen oder so, aber ich glaube, dass das hier so ein kleines bisschen eine Mischung war aus seiner eigenen Leistung plus dem Nicht-Auftauchen der anderen Spieler, der anderen großen Spieler und dass er sich so ein bisschen durchlavieren konnte durch dieses Turnier. Er hat das am Ende verdient gewonnen und das möchte ich auch, wie gesagt, überhaupt nicht in Abrede stellen, aber ich könnte mir vorstellen, wenn alle so richtig gut drauf gewesen wären, dann wäre es für ihn deutlich schwieriger geworden. Wie hast du es gesehen?
Ja, ich habe mir als Überschrift die Notizen bei ihm hingeschrieben. Nichts Überragendes, allerdings nur gegen Fies war es eng. Und ich glaube, das fasst es so ein bisschen zusammen. Also es war, finde ich, nur in einzelnen Aspekten eine richtig gute Woche. Also er hat richtig gut retourniert. Er hat allerdings nicht so gut aufgeschlagen, wie wir es schon gesehen haben in den letzten Wochen. Selbst in Monte Carlo sind 44 zugelassene Breakbälle sehr viel. Er war im Viertelfinale, Halbfinale super ineffizient, hat nur 8 von 33 Breakbällen genutzt. Er hat auf der Vorhand teils überragende Leistungen gebracht und teils richtig schlechte Leistungen. Und er hat gegen Fies, finde ich, ein bisschen Glück gehabt. Klar, er hat sich aus dieser einen engen Situation dann sehr gut befreit im zweiten Satz, aber das Match kann auch gegen ihn laufen. Und von daher würde ich sagen, er hat was für sein Selbstvertrauen getan, aber er hat jetzt noch nicht leistungsmäßig unterstrichen, dass er der beste Sandplatzspieler ist. Auf der anderen Seite, wen würden wir vorhin setzen? Vielleicht Sinner, vielleicht beim French Open Djokovic, aber eigentlich ist er jetzt für den Rest der Turniere erstmal der Spieler, den es zu schlagen gilt.
Ja, bin ich auch absolut dafür, dass er im Moment der Spieler ist, den es zu schlagen gilt. Und Novak Djokovic, über den sprechen wir gleich noch. Aber ich glaube im Moment einfach nicht, dass er in der Lage ist, über 2 Wochen bei den French Open dann dieses Niveau zu halten. Und das ist wahrscheinlich, dass er vielleicht nur der Favorit Nummer 4 oder 5 dann im Moment in dieser Kategorie ist. Aber du hast es gesagt, er hat nicht nur immer die ganze Zeit schwierige Gegner gehabt. Also wenn man sagt, Alejandro Davidovic Fokina im Halbfinale und Lorenzo Musetti im Finale, dann würde man sagen, okay, das sind Leistungen oder das sind Spieler, die durchaus gut auf dem Sandplatz klarkommen. Musetti mit seiner einhändigen Rückhand, dem taugt so ein langsamer Sandplatz und Davidovic Fokina hat in Monte Carlo immer gut gespielt und trotzdem sind das nicht die Gegner, die man haben sollte. Er hat die einzige wirklich große Prüfung im Viertelfinale gehabt gegen Arthur Fies und da hat er Glück gehabt und da hat er dann auch gezeigt, dass das alles noch nicht zu 100% Gold ist, was glänzt, aber ich könnte mir vorstellen, dass Alcaraz, der ja auch so ein kleines bisschen gehadert hat in den letzten Wochen, dass der einfach so ein Turnier brauchte, wo er am Ende sich die Versicherung holt, ja, ich komme auch mit meinem B-Spiel oder mit einer Leistung, die nicht zu 100% zufriedenstellend ist, komme ich durch und besiege im Moment die Gegner. Und gerade beim Stand des Herrentennis, den wir im Moment haben, wo der sehr volatil ist, glaube ich, passt ihm das sehr gut.
Und ich wäre auch nicht überrascht, wenn er jetzt mit nur einer Niederlage in die French Open reingeht. Also Barcelona ist ja der Favorit, auch wenn da Spieler vom Kaliber eines Tsitsipas oder Ruud ihm die Stirn bieten können. Madrid liegt ihm natürlich ideal, liegt auch Zverev sehr gut, aber im direkten Duell würde ich Alcaraz da vorne sehen. In Rom hat das jetzt noch nicht so richtig unter Beweis gestellt. Also ich würde ihn in zwei der drei Orte als Favorit sehen. Und dann geht er natürlich auch nochmal ganz anders in die French Open rein als im letzten Jahr, wo er ja vorher länger verletzt war und nicht so richtig Leistung zeigen konnte und trotzdem den Titel gewonnen hat. Und was man schon auch noch sagen muss, er hat wieder ein großes Finale gewonnen. Er gewinnt fast alle großen Finals, außer es geht gegen Djokovic. Da hat er halt außerhalb von Wimbledon schon zweimal verloren. Aber wenn es wirklich drauf ankommt, dann ist er da. Aber leistungstechnisch hat er in diesem Jahr noch keine absoluten Höhen gezeigt, würde ich sagen. Momente, ich meine, das gegen Altmaier ist natürlich fantastisch. Dieser, selten gesehene Schlag, aber sonst für Alcaraz Durchschnittsware, aber es kann natürlich auch sein, dass das einfach die Art von Tennis ist, die er häufig spielen wird, wenn er so fehlerbehaftet unterwegs ist, wie es ihm in den letzten Monaten passiert.
Die zwei großen Finals, die er verloren hat, die du angesprochen hast, in Cincinnati 2023, in dem unfassbaren Finale gegen Novak Djokovic, und Paris, die Olympischen Spiele, auch in einem unfassbaren Finale gegen Novak Djokovic. Ansonsten hat er eigentlich immer alles gewonnen. Es war sein 18. Turniersieg auf ATP-Ebene, und gerade in diesen Masters- und Grand-Slam-Finals ist er einfach fast unerreicht. Zweimal Wimbledon gewonnen, er hat die US Open gewonnen, er hat Indian Wells zweimal gewonnen, er hat Monte Carlo jetzt gewonnen, Madrid zweimal, Barcelona zweimal. Das ist eine unglaubliche Leistung, Miami einmal. Das ist eine unglaubliche Leistung, dass mit 21 Jahren hat er einfach schon auf allen Untergründen, in allen Ligen, die wir haben im Tennis, also 250, 500.000 und das Grand Slam, hat er überragt, und trotzdem hat man immer das Gefühl, ja, so ein kleines bisschen Saisonarbeiter ist er trotzdem momentan noch.
Na, er hat natürlich jetzt den krassen Kontrast mit Sinner, der im Moment ja noch an Statur wächst in seiner Pause, gefühlt einfach, weil keiner so richtig an Konstanz oder überhaupt eine Konstanz hat zeigen können in den letzten Wochen. Und das überragt ihn, oder der überragt ihn. Ansonsten wäre es natürlich irgendwie vollkommen erstaunlich, wie er irgendwie durchs Tennis durchflügt. Aber ja, das von Sinner ist halt ein Kontrast. Und das wird natürlich jetzt auch die spannendste Moment der ganzen Saison, wenn Sinner dann in Rom zurückkommt, und wenn die beiden dann, weiß ich, in Rom oder bei den French Open aufeinandertreffen, das wäre dann ja wahrscheinlich die Geschichte schlechthin. Und das können wir auch sagen, durch den Sieg hier hat Alcaraz eigentlich die Nummer 2 eingetütet in der Setzliste für die French Open, also da dürften sie dann erst im Finale aufeinandertreffen und nicht so wie so häufig in den letzten Wochen oder in den letzten Matches dann im Halbfinale.
Carlos Alcaraz hat das Turnier gewonnen im Finale gegen Lorenzo Musetti. Der war am Ende seiner Kräfte. Und das liegt daran, weil er hier einen enormen Marathon durchleben musste. In der ersten Runde gegen Bujin Chakete, 4-6, 7-5, 6-3. Da hat er schon mit einem Fuß den Flug nach Barcelona getätigt. Dann gegen Jerzy Lehecka, 1-6, 7-5, 6-2, auch im zweiten Satz durchaus Glück gehabt. Dann gegen Matteo Berrettini, klar, 6-3, 6-3, gegen Stefanos Tsitsipas, 1-6, 6-3, 6-4. Dann gegen Alex de Minaur, 1-6, 6-4, 7-5. Er hat das Finale erreicht, wo er in drei Matches einen Satz 1-6 verloren hat. Gegen Alex de Minaur, 1-6, 6-4, 7-6. Und dann am Ende gegen Alcaraz, 3-6, 6-1, 6-0. Vier Matches hatte er gehabt, wo er einen Satz 1-6 verloren hat. Er hat sich hier durchgekämpft, hat jetzt Barcelona abgesagt, weil er, wie gesagt, er war fertig, und es ist eine fantastische Woche für ihn. Und ich habe heute eine Diskussion schon mit zwei anderen Tennisfachleuten gehabt, die mir haben gesagt, sehen wir ihn nochmal in dieser Sandplatzsaison wirklich so stark und so prominent? Und die Meinungen sind divers. Wie siehst du es?
Also ich würde es jetzt nicht fürs neue Normal halten, dass wir ihn in jedem Finale oder in jedem Masters-Finale auf Sandplätzen sehen. Dafür war dann doch zu viel Glück dabei, und der langsame Court hat ihm sicherlich geholfen, und Tennis Insights hat da ja auch immer spannende Zahlen und hat gezeigt, dass er halt unglaublich viele lange Ballwechsel in dieser Woche gewonnen hat, und die werden auf einem langsamen Belag natürlich eher gespielt als auf schnellen Belägen. Also das hat ihm geholfen. Seine Beinarbeit ist fantastisch, ist vielleicht auf Sand, ja, neben Alcaraz sicherlich die beste, die es gibt. Und jetzt gucken wir mal so ein bisschen eben durch die Turniere, die kommen. In Madrid normalerweise zieht sein Tennis nicht in derselben Form. In Rom könnte mit dem Heimvorteil schon was gehen. French Open wird aber der für mich entscheidende Faktor werden. Hat letztes Jahr Halbfinale in Wimbledon erreicht. Ist das für ihn auch möglich bei den French Open? Ich kann es mir vorstellen, aber er steht vor einem ähnlichen Problem, was er zum Beispiel Zverev früher hatte. Wie kommt er effizient durch die ersten Runden durch? Und hier muss man jetzt auch ehrlich sein, zwei Matches, die hätte er auch verlieren können. Tsitsipas hätte er verlieren können, die Menor hätte er verlieren können. Also das waren totale 50-50-Geschichten, die auf seine Seite gefallen sind. Und von daher, ich würde sagen, es war ein bisschen ein glücklicher Lauf, überdeckt natürlich vom spektakulären Spiel, was er hat. Und mit der Leistung, glaube ich, wird er es nicht schaffen, nochmal bei einem der anderen Turniere ganz durchzuziehen. Aber er hat vermutlich drei realistische Chancen, jetzt mit Rom, Paris und Wimbledon sehr weit zu kommen, weil er bei allen in der Theorie zumindest was reißen könnte.
Ich traue mich halt nicht, was zu prognostizieren, was Wimbledon angeht, wegen seiner einhändigen Rückhand, dass er da auch wieder zu wenig Zeit hat.
Seite stand er halt im Halbfinale letztes Jahr.
Ne? Ja, ich weiß. Und trotzdem bin ich noch nicht zu 100% überzeugt, dass er es auch dieses Jahr wieder schaffen wird. Weil ich glaube, er hat ein ähnliches Problem wie alle einhändigen Rückhänder, dass er etwas mehr Zeit braucht. Und dass letztes Jahr in Wimbledon meiner Meinung nach eher ein kleiner Unfall war, dass er dort das Halbfinale erreicht hat. Also ich möchte es überhaupt nicht in Abrede stellen und ich möchte es überhaupt nicht in irgendeiner Weise kleinreden, aber das war meiner Meinung nach eher Glück, dass er damals dieses Halbfinale erreicht hat.
Ja, ich meine, eins ist klar, ich hatte schon vorgelesen, Alcaraz 44 Breakbälle gegen sich, musste die 45. Ja. Und jetzt sagt man, naja, okay, ist halt so in Monte Carlo und guckt man aber zu Dimenor, der hat halt in seinen Matches nur 18 zugelassen. Also man muss keine 45 zulassen. Und der Aufschlag ist nicht so gut wie der Return und ist auch nicht so gut wie die Defensive, die eben allein durch die Beinarbeit wahrscheinlich die zweitbeste oder so auf der Tour ist. Und es wird wahrscheinlich einiges von den Auslosungen abhängen, aber es gibt sicherlich Gegner, die nicht so gerne auf der anderen Seite sehen werden wollen. Dazu gehört, denke ich, auch zum Beispiel ein Alexander Zverev.
Auf Sand sicherlich. Auf Rasen glaube ich trotzdem, das war letztes Jahr, da hat sich das Draw für ihn geöffnet. Ich habe es nochmal gerade nachgeguckt. Constant Lestienne, Luciano Darderi hat er in 5 Sätzen gewonnen. Francisco Comesagna in 5 Sätzen. Der hatte vorher noch nie ein Spiel außerhalb von Sandplatz gespielt. Dann Giovanni Impeci-Perica in 4 Sätzen. Und dann hat er Taylor Fritz, der so ein bisschen verletzt war, hat er in 5 Sätzen besiegt, um dann gegen Novak Djokovic in 3 Sätzen auszuscheiden. Nee, da gehe ich nicht mit. Und ich glaube schon, dass er in Rom wirklich gut spielen kann, weil da wird auch das Publikum natürlich hinter sich haben und das sind, glaube ich, dann auch bessere Bedingungen für ihn. Madrid bin ich deiner Meinung. Ich glaube, da wird sein Spiel nicht so richtig zustande kommen, aber Wimbledon.
Nee, und ganz kurz, Publikum sollte man schon nochmal erwähnen, wo du es nämlich gerade gesagt hast. Die standen natürlich krass. Hinter Musetti in dieser Woche. Also ist ja eigentlich mittlerweile ein italienisches Heimturnier. Ne?
Ja, man muss ja nur zweimal hinfallen, dann ist man in Italien. Also,
ja. Also das war schon abgefahren.
Ich war sowas von bereit, mit dir mindestens 10 Minuten darüber zu sprechen, wie gut es Alex de Minaur mit seinen Voraussetzungen schafft, inzwischen sich in der Weltspitze zu etablieren. Dann serviert er aufs Match gegen Lorenzo Musetti. Meine gesamte Schrift für Alex de Minaur war schon fertig. 4 Seiten an Argumenten, warum Alex de Minaur einer der besseren Spieler der Welt ist, obwohl er wahrscheinlich nie einen Grand Slam gewinnen wird. Und dann verliert er das Match gegen Lorenzo Musetti noch. Hat aber vorher das Kunststück geschafft. Seit 1990 gibt es diese Einklassierung mit den Masters 1000 Turnieren. Er ist der erste Spieler, der im Viertelfinale oder später ein Match mit 6:0 und 6:0 gewonnen hat. Gegen Grigor Dimitrov hat er insgesamt 15 Punkte abgegeben und hat dem armen Grigor Dimitrov so überhaupt keine Chance gelassen. Ich weiß nicht, was mit Dimitrov los war. Wir haben es nicht so richtig herausgefunden. Aber das war eine Demonstration. Und vorher hat sich de Minaur hier durchaus knifflige Situationen durchgespielt. Gegen Thomas Machatsch in der ersten Runde, gegen Daniil Medvedev 6-2, 6-2, was sehr souverän war. Dann gegen Grigor Dimitrov dieses Freak-Ergebnis 6-0, 6-0. Und dann gegen Lorenzo Musetti verliert er mit 7-6 im dritten. Das heißt, hätte er meiner Meinung nach, du hast es eben erzählt, als gewinnen können. Ich meine, er hätte es gewinnen müssen.
Und die lustigste Zahl ja fast aus dem Dimitrov-Match war, ich hoffe, ich habe mir jetzt nicht verguckt, aber ich meine, Dimitrov hat einen Winner geschlagen im ganzen Match. Passiert Dimitrov jetzt auch nicht so häufig und er hat gegen Medvedev und Dimitrov zusammen 70% der Return-Punkte gewonnen. Auch das sieht man jetzt nicht so häufig. Also er, habe ich das Gefühl, hat sich in dieser Saison ein paar Mal Chancen erspielt, aber hat sie dann nicht richtig nutzen können. Und im Moment ist er eigentlich jemand, der profitieren sollte, weil die Spitze eben eher schwach ist und weil Sinner nicht dabei ist. Und das ist wahrscheinlich derjenige, den er wirklich gar nicht schlagen kann. Aber er kann es nicht umsetzen in Titel. Und ich denke auch, zumindest von den Voraussetzungen, hätte er hier das Finale erreichen müssen. Er hätte, glaube ich, Alcaraz auch das bessere Match insgesamt bieten können. Und ja, es will nicht ganz klappen für Dimitrov. Und ich vermute, dieses offene Fenster geht zu in Rom, wenn Sinner zurückkommt. Und in Madrid wird es wahrscheinlich nichts werden. Also ja, es war eine, denke ich, vertane Chance bei der Form, die er in dieser Woche gezeigt hat.
Also er wäre auch nicht gegen Alcaraz chancenlos gewesen, glaube ich nicht.
Nö, hatte ich auch nicht gesagt.
Nein. Ich wollte es nur noch einmal unterstreichen.
Nee, weil er hatte ja gegen ihn in Rotterdam schon sehr gut gespielt. Das Match hätte er auch schon gewinnen können. Ich glaube, er hätte wirklich, also es war, und wenn wir nach seiner Karriere gucken, das wäre der große Titel seiner Karriere gewesen, weil es halt auch so ein prestigeträchtiges Turnier ist. Es ist halt eine andere Liga als manche andere Masters-Turniere. Von daher, ja, hat sicherlich was liegen lassen.
Wer auch mal wieder richtig stark gespielt hat und wer dann auch so ein bisschen Monte Carlo als sein Lieblingsturnier bezeichnen kann, das ist Alejandro Davidovich Fokina. Mit dem habe ich gar nicht gerechnet bei diesem Turnier, aber er hat hier schon häufiger gut gespielt. Hier erste Runde gegen Ben Shelton in 3 Sätzen, dann Thomas Martin Echeverry in 2 Sätzen, Jack Draper in 3 Sätzen und dann Alexei Popperin in 2 Sätzen, um dann gegen Carlos Alcaraz nur mit 6-7, 4-6 zu verlieren. Das war eine starke Woche für den Spanier, die auch mal wieder gebraucht hat. Und ich finde ja, ich gucke ihm unglaublich gerne zu.
Ja, also ist ein Styler, ne?
Das ist ein Styler, ja. Dass er seinen Pferdeschwanz hier nicht hinten mehr hat, seinen Zopf, das finde ich allerdings, das ist ein bisschen schade.
Man kann es ja auch mal ausprobieren.
Ja.
Und ich meine, was er krass in dieser Woche gemacht hat, man würde ja denken, bei jemand, der eher einen schwachen Aufschlag hat, wie er das ein überragender Return-Spieler ist, ist er aber nicht. Er ist so unteres Mittelfeld auf der Tour, selbst auf Sand. Und hier war er auf einmal von den Zahlen her der beste Return-Spieler der Welt auf Sand. Und das halt wirklich über alle Matches, selbst mit den Zahlen, die jetzt natürlich gegen Alcaraz nicht so überragend waren, weil er da das Match dann auch verloren hat. Also das war erstaunlich und es spricht wahrscheinlich dafür, dass ihm halt diese langsamen Bedingungen sehr liegen. Auf der anderen Seite muss man sagen, hat er natürlich bisher auch eine richtig gute Saison gespielt. Ist jetzt Top 10 im Race.
Ja, als ich da drauf geguckt habe, musste ich auch zweimal hingucken.
Ich glaube auch nicht, dass er das halten wird. Der wird froh sein, wenn er das Jahr in den Top 25 im Race beendet. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, er ist jetzt in der Theorie in dem Alter, wo es natürlich irgendwie klappen sollte. Und wenn er jemals einen Angriff auf die Top 10 wirklich vorhat, und ich bin skeptisch, ob das mit dem Aufschlag realistisch ist, dann wird das jetzt in den nächsten 1-2 Jahren machen müssen. Und jetzt ist die Frage, kann er bei den anderen Sandplatzturnieren was reißen? Ist ihm ja in der Vergangenheit so nicht unbedingt gelungen? Ich glaube es jetzt auch eher nicht. Auf der anderen Seite, wir haben gesagt, es ist oben offen. Es gibt kaum Spieler, an denen er zumindest in der Theorie nicht vorbeikommen könnte.
Lass uns über Novak Djokovic sprechen. Novak Djokovic hat hier in der ersten Runde gegen Alejandro Tabilo in seiner ersten Runde mit 3-6 und 4-6 verloren und hat eine mal wieder rätselhafte Leistung gebracht. Und ich akzeptiere das und natürlich kann man das gut akzeptieren, wenn er sagt, ich gucke auf die Highlights und ich möchte nur noch die ganz großen Turniere dann gewinnen. Allerdings Monte Carlo ist ein Masters 1000 und das ist ein Turnier, was man auch rein ob des Prestiges gerne gewinnen möchte und dann natürlich auch als Vorbereitung auf die French Open nutzen möchte. Und wenn er noch spielen will, um die Grand Slams zu gewinnen, dann muss er bei solchen Turnieren dann auch gut spielen. Und das war eine wirklich sehr, sehr schwache Leistung von ihm.
Ja, ich meine, der eine Faktor, der jetzt natürlich schwer einzuschätzen ist, ist diese Geschichte mit dem Auge. Das, was wir in Miami gesehen haben, das dürfte ein Sandkorn gewesen sein, ne?
Gerstenkorn, ne?
Ein Gerstenkorn, ja. Und das kann natürlich sein, vor allem wenn man guckt, er hat nur 30% der Return-Punkte gewonnen, das ist ihm in der Karriere sehr, sehr selten nur passiert und vor allem nicht gegen jemand von der Güteklasse wie Tabilo. Das sollte eigentlich besser klappen und es war insgesamt sicherlich eine der schwächeren Leistungen, die wir von ihm in den letzten 1-2 Jahren gesehen haben. Und jetzt manövriert er sich natürlich so ein bisschen die Situation rein, die er, glaube ich, nicht gerne hatte oder gehabt hätte. Er hat Spielpraxis bekommen in den USA und hat jetzt sicherlich angenommen, naja, hier komme ich ins Halbfinale, dann kann ich Madrid auslassen, wofür brauche ich Madrid noch? Dann Rom ist er immer gut, schafft er auch ein Halbfinale, dann geht er richtig mit Form rein in die French Open. Jetzt muss er sich natürlich überlegen, gegen Opa Madrid spielt, um dann Rom zu spielen, dann ist er halt auf einmal wieder 6-7 Wochen am Stück im Einsatz und dann kommt seine realistische Chance auf einen Grand-Slam-Titel in Wimbledon. Also ich glaube, das hat er sich alles ein bisschen anders vorgestellt und gucken, wie er damit umgeht. Aber so war es vermutlich nicht geplant.
Nee, sowas garantiert nicht geplant. Und ich glaube immer noch, dass er um den Titel mitspielen kann. Aber das war auf jeden Fall hier eine Leistung, wo man sagen muss, das war eine wirklich schwache Leistung. Und da gibt es auch nicht so richtig viel, ja, gibt es auch nicht viele Argumente dafür, oder dass man sagen kann, hier, ja, Schwamm drüber. Das ist in seiner Phase der Karriere, geht's einfach nicht. Das ist blöd, das zu sagen, aber ist halt einfach nicht gut. Ne?
Ja, eigentlich geht natürlich alles mittlerweile bei ihm, aber er hat sich wahrscheinlich jetzt Andy Murray nicht dazu geholt, um,
genau.
Gut, er war diese Woche nicht dabei, aber hat ihn sich nicht dazu geholt, um solche Niederlagen einzustecken. Ich meine, spannend wird bei ihm Rom, weil es halt einfach vermutlich eins der besten, wenn nicht, ja, nicht das beste Turnier ist für ihn nicht, aber sicherlich das beste Sandplatzturnier. Wenn es da eine frühe Niederlage hagelt, dann wird er sich wahrscheinlich ein paar Sorgen machen. Ansonsten wird er sich halt einreden, was er sich immer einredet. Meine Güte, ich hätte letztes Jahr die French Open gewonnen, wenn ich mich nicht verletzt hätte. Darum gehe ich doch dieses Jahr auch als Favorit rein, oder?
Ja. Über einen Spieler können wir noch sprechen, das ist Daniel Altmaier. Der hat hier die dritte Runde erreicht. Hat ein richtig gutes Turnier gespielt, hat 4 Siege geholt, ist durch die Qualifikation gegangen. Erste Runde in der Quali, Jean-Marc Munar 7-5 im dritten, dann gegen Pierre-Hugues Herbert gewonnen, 7-6-6-3. Dann hat er seine gute Auslosung eigentlich genutzt gegen Félix Auger-Aliassime 7-6-6-3 auf Sand. Félix Auger-Aliassime ein anderer Spieler als auf Hartplatz. Und dann gegen Richard Gasquet, der zum letzten Mal in Monte Carlo aufgeschlagen hat, 7-5-5-7-6-2. Hat dann gegen Carlos Alcaraz keine Chance gehabt, aber das sind die Sachen oder das sind die Turniere, wo er dann er möchte ja gerne unter die Top 50, Top 30, wo er erstmal seine Saison stabilisieren kann und das sind die guten Ergebnisse und 4 Siege am Stück, aus denen er richtig Selbstvertrauen ziehen kann. Diese Woche auch in München dabei.
Ja, ich meine, wenn es nach Style-Punkten geht, ist er in den Top 30.
Ja.
Die Frage ist jetzt halt, kehrt die Konstanz irgendwann ein? Das ist ja so ein bisschen, wovor er steht seit mehreren Jahren. Er hat immer wieder richtig gute Phasen und oder richtig gute Turniere und dann läuft es halt auch mal über Wochen gar nicht. Und klar, in einer gewissen Weise honoriert das Ranking-System ist, wenn man sehr gute Läufe hat, weil es halt mehr Punkte gibt oder quasi vergleichsweise mehr Punkte gibt, wenn man Titel holt, egal ob jetzt auf der Challenger oder der ATP-Tour im Vergleich dazu, wenn man überall nur immer 2-3 Matches gewinnt. Aber wenn er wirklich diesen Vorstoß machen will, zum Beispiel in die Top 30, dann müsste er 5, 6, 7 solcher Wochen im Jahr haben, und zwar in der Güteklasse von Turnier, um das wirklich realistisch zu schaffen. Und da muss man gucken. Ich meine, er ist auch gegen Alcaraz nicht untergegangen. Beide haben dem Match 7 Breakbälle sich erspielt. Alcaraz hat 5 genutzt, er hat 2 genutzt. Ansonsten war da kein Riesenunterschied jetzt drin, von dem, was beide natürlich können schon, aber nicht, wie sich's entwickelt hat. Und
den Ballwechsel des Jahres abgeliefert.
Ja, der war natürlich wirklich absolut abgefahren. Und ich meine, worauf er wahrscheinlich abzielen müsste, wäre halt wirklich mal gucken, ob er so ein Turnier irgendwann wie München gewinnen kann oder Hamburg gewinnen kann oder so. Ich kann mir vorstellen, dass das ist etwas, was im Bereich des Möglichen ist.
Ja, Daniel Altmaier allerdings im Moment auf Platz 44 im Race to Turin und er hat in diesem Jahr schon einige gute Hartplatzsiege gehabt und das ist ja immer das Thema gewesen für ihn, dass er die Ergebnisse, die er auf Sand immer mal wieder hatte und auch unter anderem im Sommer nach Wimbledon, wo er dann gerne noch hier Kitzbühel Start und so weiter gespielt hat, dass er die dann nicht auf den Hartplatz drüber bringen konnte und diese Woche und in diesem Jahr hat er bislang gute Hartplatzergebnisse geliefert. Also er im Achtelfinale dann gegen Carlos Alcaraz ausgeschieden. Andrei Rublev haben wir noch mit Marat Safin gesehen. Der hat gegen Arthur Fies dann verloren, 2-6, 3-6. Hat allerdings lustige Interviews beim Tennis-Channel gegeben und scheint in einer anderen Laune und inzwischen insgesamt in einem anderen, wie soll ich sagen, einer anderen Gefühlswelt zu leben, weil er wirkte gelöster als die letzten Wochen und Monate. Und Marat Safin an der Seite zu sehen, das ist halt auch wieder cool.
Ja, und die Lara Safina ist auch im Coaching-Geschäft auf einmal. Wer weiß, was da passiert ist in der Safin-Familie. Aber ja, ich meine, für ihn ist es natürlich wirklich eine super Sache. Und er hat jetzt bald einen großen Titel zu verteidigen. Ich bin gespannt, wie er damit umgeht. Er hat ja im letzten Jahr Madrid aus dem Nichts, kann man da wirklich sagen, gewonnen. Und woran sich es dann am Ende auch messen wird, ist halt, schafft er ein Halbfinale. French Open scheint im Moment komplett offen zu sein. Wimbledon wird ziemlich offen sein. Also das sind Chancen, die jemand wie er nutzen müsste, wenn er das irgendwo in sich finden kann.
Dinara Safina ist übrigens die neue Coachin von Diana Schneider. Das noch am Rande dazu. Ja, das war das Turnier.
Und da können wir natürlich, noch ganz kurz erwähnen, dass Goran Ivanisevic ja anscheinend nach der Sandplatzsaison sehr geschickt der neue Coach von Stefanos Tsitsipas werden wird. Das ist mal ein Schritt nach vorne, ne, wenn es wirklich so kommt.
Ich wollte es noch nicht zu 100% ansprechen. Ich habe die griechische Kollegin Vicky Georgatou, habe ich gefragt, habe gesagt, wie ist es jetzt, Vicky? Ist das jetzt mit Giron und Stefanos Tsitsipas soweit? Und dann sagte sie, sie weiß es nicht. Sie habe nachgefragt, aber sie wolle im Moment nichts schreiben, weil sie hat keine Bestätigung bekommen. Und es gibt im Moment noch nicht zu 100% Vollzug zu melden.
Ja, ich meine, es schadet beiden nicht, ne? Wenn die Nachricht mal draußen ist. Es zeigt, dass Tsitsipas was ändern will und dass Ivanisevic immer noch interessant ist für die Weltspitze. Und ich glaube, es könnte eine gute Zusammenarbeit sein, aber wenn ich Ivanisevic wäre, würde ich es auch nicht vor dem French Open machen, weil dann hat er nur was zu verlieren. Und wenn jetzt der Sand nicht so gut läuft, und ich würde sagen, hat hier eher Pech gehabt, dass er das Match gegen Dimenor verloren hat, gegen Musetti verloren hat. Müssen wir schauen, wie die nächsten Wochen laufen, aber an sich ist es etwas, das sehr viel Sinn macht, wenn die beiden sich zusammentun.
Ich fände die Paarung total cool. Also ich wäre Fan. Mit Tsitsipas kann es, glaube ich, auch chaotisch werden. Goran Ivanisevic hat allerdings auch mit Novak Djokovic schon bewiesen, dass er dadurch relativ ruppige See durchfahren kann. Bei Elena Rybakina hatte er relativ schnell den Kanal voll und ich würde mir das schon wünschen, Goran Ivanisevic weiter in der Trainerbox zu sehen. Also,
ja, ich meine, Rybakina hat er gezeigt, lässt sich nicht alles gefallen. Ne? Genau. Aber du musst dich auch nicht alles gefallen lassen. Und ich meine, er hat ja auch mit Cilic zusammengearbeitet. Cilic hat seinen einzigen Grand-Slam-Titel in der Zeit gewonnen. Also das ist jetzt ja ehrlicherweise auch das realistische Ziel für Tsitsipas. Der wird jetzt ja auch nicht mehr der neue Tennis-Dominator, sondern er muss gucken, dass er in den nächsten 3 Jahren irgendwo einen Grand-Slam-Titel mitnimmt. Und da ist Ivanisevic sicherlich keine schlechte Wahl für.
Wir werden, sobald es etwas Neues gibt, werden wir darüber natürlich sprechen. Und nächste Woche haben wir schon wieder einen Podcast hier, sprechen dann über München, Stuttgart und Barcelona und dann vielleicht haben wir dann schon Neuigkeiten. Das war es auf jeden Fall mit dem Herrenteil. Wir sprechen über Jan-Lennard Struff und Alexander Zverev später. Gleich sprechen wir erstmal über den Billie Jean King Cup, der letzte Woche stattgefunden hat. Und dann müssen wir noch einen ganz kleinen Blick drauf werfen auf die Auslosung vom Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart. Das alles gleich hier bei Chip in Charge, dem Tennis Talk.
Drei Kugeln, eine Nacht in Südlondon und ein Mann, der nicht sterben wollte. Cass Pennant, einst Kopf der berüchtigsten Hooligan-Gang Englands, misshandelt als Kind, gefürchtet als Erwachsener. Und doch kein Verbrecher, sondern ein Mensch, der einfach nur dazugehören wollte. Cass Pennant, Attentat auf eine Hooligan-Legende. Die Geschichte eines Lebens zwischen Gewalt, Identität und der Suche nach einem anderen Weg. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Tatort Sport. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
In diesem Jahr gibt es einen neuen Modus im Billie Jean King Cup. Zwei Nationen sind schon gesetzt gewesen. China als Gastgeber, da im September in Shenzhen gespielt wird. Und Italien, da sie letztes Jahr den Billie Jean King Cup gewonnen haben. 6 Plätze wurden noch vergeben. Und diese 6 Plätze wurden in 6 Dreiergruppen in der letzten Woche vergeben. Und diese fanden an verschiedenen Orten statt, jeweils von einer Nation, die in dieser Gruppe dabei war. Und Deutschland hat zum Beispiel mit den Niederlanden und mit Großbritannien in einer Gruppe gespielt und die Gruppe wurde in Den Haag ausgetragen. Bevor wir über das Abschneiden der deutschen Mannschaft sprechen, gerade noch eins, direkt am Tag der ersten Entscheidung bzw. der ersten Matches beim Billie Jean King Cup wurde dann vermeldet, dass die Billie Jean King Cup Finals dieses Jahr in Shenzhen vom 16. bis 21. September ausgetragen werden. Das ist direkt nach den US Open. Und ich glaube, dass dieser Termin wirklich sehr gut ist und ich hoffe, dass wir dann 8 Teams haben in Bestbesetzung.
Ja, das ging. Man konnte es gar nicht anders machen. Man hätte es nicht jetzt noch nach den WTA-Finals machen können, Mitte November. Ich glaube, das wäre zum Scheitern verurteilt.
Die Playoffs finden da statt.
Ich weiß, aber ich vermute auch, dass da die absolute Weltspitze jetzt eher nicht antreten wird. Und es war sicherlich pfiffig, das so zu machen. Ich meine, es gibt eine Woche zwischen den US Open und,
ja, genau.
Und dem Billie Jean. Ja, okay. Aber ja, andere Möglichkeit gab es nicht. Und es ist quasi der Auftakt zur Asientour. Danach kommt dann Peking und Wuhan. Und dann wird ja noch kurz in Europa gespielt. Und dann geht es eben in Riad, das WTA-Endturnier. Und ich bin super gespannt, wie sich das Ganze gestaltet. Aber dadurch, dass China dabei ist, gehe ich mal davon aus, dass wir zumindest volle Hütte haben werden.
Davon gehe ich auch aus und wie gesagt, wir hoffen, dass dann auch die Mannschaften in Bestbesetzung stattfinden. Es wurden in 6 Gruppen wurde er gespielt und da können wir jetzt dann mal auf die Gruppen zu sprechen kommen und natürlich als erstes über die deutsche Gruppe sprechen. Ich habe es gesagt, sie haben in der Nachgespielt gegen Niederlande und Großbritannien. Wir haben es vorher schon gesagt, ja, es könnte eine 50-50 Geschichte werden, je nachdem wie die Britinnen auftauchen. Gegen die Niederlande kann man sicherlich gewinnen und muss man halt schauen, wie man durchkommt. Aber das ist schwer werden würde, das wusste man, hier dann diese Endrunde oder diese Finals zu erreichen. Lange Rede, kurzer Sinn, das deutsche Team hat es nicht geschafft, hat beide Matches verloren, gegen die Niederlande mit 0-3 und gegen Großbritannien mit 1-2. Da war aber schon nach den beiden Einzelstand fest, dass man das Match verlieren würde. Annalena Friedsam und Laura Siegemund haben dann für den Ehrenpunkt gesorgt. Aber die Leistungen vor allen Dingen von Jule Niemeyer waren einfach nicht gut genug. Eva Lys konnte nicht eingesetzt werden, weil sie in der letzten Woche krank war, weil sie eine Erkältung hatte, saß am Donnerstag dick eingemummelt auf der Bank und war tatsächlich noch krank und deswegen spielten Jule Niemeyer und Tatjana Maria die Einzel und Jule Niemeyer, muss man einfach sagen, es waren zwei schwache Leistungen. Gegen Eva Wedder hat sie gespielt und gegen Sony Cartel hat sie gespielt. Gegen Eva Wedder vor allen Dingen die Niederlage, die hat ihr, glaube ich, ziemlich wehgetan, weil das war ganz klar 3-6, 1-6. Sie hat viele Fehler gemacht, sie hat kaum Druck machen können. Das hat sie besser gemacht gegen Sony Cartel, aber insgesamt waren das zwei sehr schwache Auftritte von ihr.
Ja, und sie ist auch gar nicht so gut im Billie Jean King Cup, wie man vielleicht annehmen würde. 2-5 die Gesamtbilanz. Mhm. Nicht, also durchaus schlagbare Gegnerin dabei gewesen, sagen wir es so. Und sie steckt natürlich in einer Formkrise drin, aber gefühlt sagen wir das natürlich auch recht häufig über sie. Und sie hat immer noch diese teils sehr guten Resultate und sie hat wie alles oder alles war strahlend immer noch das Viertelfinale in Wimbledon stehen. Gefühlt läuft ihr natürlich trotzdem so ein bisschen die Zeit langsam weg, um wirklich daran anschließen zu können, was möglich ist. Und es ist halt wirklich so, dass in den Top 150, Top 200 genug Spielerinnen sind, die in ein Niveau gehen können, um in den Top 30 zu stehen. Also es gibt mehr als 30 Spielerinnen, die das können. Und da muss dann halt relativ viel zusammenpassen. Und man hat bei ihr schon das Gefühl, dass es nervlich eben nicht immer klappt und dass es sie vom Aufschlag doch relativ abhängig ist und dass sie ausmanövriert werden kann. Und das ist, würde ich sagen, gegen Wedder passiert, die spielerisch sicherlich harmloser ist als eine Niemeyer, dass das aber geschafft hat. Und Katar, die hier ihr Debüt gegeben hat, die hat halt einfach so ihren Stiefel durchgezogen, während Niemeyer heiß-kalt war. Und heiß ist besser, als was Katar im Angebot hat. Aber kalt ist um einige schlechter, was Katar gespielt hat. Und dann stehen da halt diese beiden Niederlagen. Und es bleibt natürlich auch, wie streng und hart sie mit sich selber war und wie sie die Nerven gezeigt hat. Und von daher, das war für sie sicherlich eine wirklich schlechte Woche.
Zwischendurch flossen auch ein paar Tränen im zweiten Satz, gerade gegen Sony Cartel. Sie hatte das Match gut angefangen, hatte viele Winner gespielt. Sie bekam natürlich auch von Sony Cartel ein ganz anderes Tempo als von Eva Wedder. Und damit kam sie dann besser klar. Und trotzdem, sie hat einfach nicht die Konstanz, um über zwei Sätze so ein Tennis durchzuziehen. Und wenn
naja, ganz kurz, was hängen bleiben wird von dem Match, es müsste ja gegen Cartel gewesen sein, ist die DPA-Geschichte gewesen. Niemeyer gibt sich selber Ohrfeige. Das hat man in den breiten Medien als einziges so ungefähr mitbekommen, ja. Von Billie Jean King Cup. Und das sind die Geschichten, die bleiben hängen. Also das mag unter ganz lustig laufen, ist aber natürlich eigentlich gar nicht so lustig.
Nee, ist es auf gar keinen Fall. Also Jule Niemeyer hatte wirklich eine rabenschwarze Woche. In dieser Woche wird sie beim Porsche Tennis Grand Prix spielen. Da kommen wir gleich noch auf die Auslosung. Dort wird sie in der ersten Runde auf Laura Siegemund treffen. Laura Siegemund hat hier nur die Doppel gespielt. Das Match gegen die Niederlande hätte auch 2-1 für Deutschland ausgeben können. Ich muss hier nicht groß irgendwas schönreden oder so, sondern es war einfach faktisch so. Weil Tatjana Maria und Susan Lamens haben ein hochunterhaltsames Match hingelegt. 6-3, 3-6, 5-7 dann aus der Sicht von Tatjana Maria. Bei 5-5 hat sie das entscheidende Break kassiert und Annalena Friedsam und Laura Siegemund hatten gegen Susan Lamens und Demis Roos auch ihre Chancen, haben 6-7 und 5-7 verloren. Tatjana Maria hat ihre beiden Matches in 3 Sätzen verloren, hat allerdings hier auf diesem Sand gezeigt, zu was sie nach wie vor in der Lage ist und wie sie ihre Gegnerinnen dann nach wie vor auch ja überraschen kann. Aber bei beiden musste man dann auch sagen, sowohl bei Katie Bolter als auch bei Susan Lamens, nach 1,5 Sätzen wussten sie ungefähr, wie sie gegen Tatjana Maria zu spielen haben und dann haben sie das Spiel gewonnen und haben das Spiel an sich gezogen und das ist dann so eine Geschichte, da hat Tatjana Maria so ein kleines bisschen, haben da vielleicht die Ideen gefehlt.
Und ich glaube dann auch der Aufschlag, weil gegen Bolter war der am Anfang sehr gut und dann ist er ein bisschen schwächer geworden und davon ist sie schon abhängig. Also sie natürlich kann ihre Gegnerin entnerven, aber der Aufschlag ist ein Faktor und der war dann nicht mehr so stark gegen Bolter in der zweiten Matchhälfte. Und gegen Lahms muss man natürlich auch sagen, das ist eine bessere Sandplatzspielerin als Maria. Die muss wahrscheinlich entscheidender dann wegziehen, damit Lahmens das sich nicht sichert nach hinten raus. Und das heißt, in beiden, du hast gesagt, eben hatten es raus, aber in beiden ist ihr dann vielleicht auch einfach ein bisschen die Luft ausgegangen. Ich meine, sie ist nicht mehr ihr Allerjüngste. Sie ist abhängig vom Aufschlag. Sie ist abhängig davon, dass viel für sie läuft und für die Gegnerinnen es vielleicht nicht perfekt läuft. Und im Billie Jean King Cup ziehen dann Spielerinnen sicherlich auch nochmal mehr nach, als sie es jetzt auf der Tour machen würden. Also wenn das jetzt eine 125er wäre, dann hätten die Spielerinnen unter Umständen das jetzt nicht abgegeben, aber dann vielleicht nicht nochmal so reingezogen, wie es in beiden Matches dann der Fall war.
Ich möchte eins noch gerade sagen, weil du es auch erwähnt hast. Das ist einer der Faktoren in Tatjana Marias Spiel, der immer so ein kleines bisschen übersehen wird, meiner Meinung nach. Es wird immer gesagt, ja, sie spielt Slicer Vorhand und Rückhand, aber sie hat einen wirklich guten Aufschlag. Wenn der kommt mit teilweise 180 km/h und wenn der hochprozentig kommt, dann hat sie viele freie Punkte.
Ja, wir haben da zum Beispiel auch bei Enchabeur immer wieder drüber geredet, als sie ihre richtig gute Phase hatte. Natürlich, das ist fantastisch und abwechslungsreich und interessant, was sie macht, aber ohne Aufschlag keine Wimbledon-Finals und ohne Aufschlag kein Wimbledon-Halbfinale für Tatjana Maria. Dafür ist er dann doch zu wichtig, der Schlag. Und ich würde sagen, der hat sie in den 30ern nochmal in der erweiterten Weltspitze gehalten, dieser Schlag.
Also Deutschland gegen die Niederlande und gegen die Großbritannien dann auf verlorenem Posten sind ausgeschieden. Aber was wir sagen können, auch Großbritannien hatte große Probleme mit den Niederlanden. Das war eine ganz, ganz enge Nummer, weil Susan Lamens ihrem Sieg gegen Tatjana Maria auch noch einen gegen Katie Bolter folgen ließ. Sonny Cartel gewann in 3 Sätzen gegen Eva Vedder mit 6-4, 4-6, 6-1. Arantxa Roos hatte vorher abgesagt für die Niederländerinnen. Und dann gab es das Finale im Doppel. Und da haben Jodie Burridge und Katie Bolter gewonnen gegen Demis Roos und Susan Lamens mit 6-2, 6-2. Die Niederländerinnen haben sich hier teuerst verkauft.
Ja, wir können ja gleich nochmal bei alle Gruppen sagen, aber für fast alle Teams sagen, dass sie sich ziemlich teuer verkauft haben und es wirkte, ich weiß nicht, ob du da Infos von vor Ort hattest, jetzt gar nicht so krass stimmungsvoll, also ich glaube, die Halle war jetzt nicht ausverkauft, aber die Niederländerinnen haben da wahrscheinlich das Maximum von dem rausgeholt, was möglich war in der Konstellation.
Es wurde auch, das hätte dir das Herz erwärmt, es wurde nach den Siegen von den Niederländerinnen immer Viva Hollandia gespielt, also Viva Colonia dann auf Niederländisch und da sind sie alle abgegangen. Das hätte dir gefallen, wenn du vor Ort gewesen wärst.
Ja.
Mehr möchtest du dazu gar nicht sagen, ne?
Ja, ich meine, ich bin ja quasi an der holländischen Grenze aufgewachsen und die Leute sind ja auch alle immer von Karneval rübergekommen und Teil des Zochs, wo ich aufgewachsen bin, war wahrscheinlich ein Drittel immer holländische Gruppen und holländische Wagen und so, also das ist ja dort zumindest in der Grenzregion genauso tief drin wie jetzt hier im Rheinland.
Ja, natürlich. Lass uns über die Gruppen einfach mal durchgehen oder lass uns durch die Gruppen durchgehen. Die Gruppe A, da waren Japan, Kanada und Rumänien dabei. Bei den Kanadierinnen war Bianca Andreescu zum Beispiel nicht dabei, aber die Kanadierinnen waren trotzdem ganz kurz davor, diese Gruppe zu gewinnen. Am Ende ist Japan durchgekommen und hat sowohl gegen Rumänien als auch gegen Kanada gewonnen. Und das Spitzenspiel hat Japan mit 2-1 gegen Kanada gewonnen. Nachdem die Neuaufsteigerin, über die haben wir gar nicht gesprochen, Victoria Mboko, die hatte in, ich glaube, Miami so gut gespielt, gegen Ina Shibahala gewonnen hatte mit 7-5 im dritten Satz. Ein ganz enges Match, 2 Stunden 45, gewann Moyuka Uchijima gegen Marina Stakusic mit 6-3 und 6-3. Und dann haben am Ende das ehemalige Weltklasse-Doppel, die spielen nicht mehr zusammen, Shibahala Aoyama gegen Rebecca Marino und Kayla Cross mit 6-2 im dritten Satz gewonnen. Shibahala, die ja inzwischen ihren Fokus aufs Einzel legt, war hier die Spitzenspielerin und die Japanerinnen auch ohne Naomi Osaka durchaus mit einer ziemlichen Tiefe dann auch in ihrem Team.
Ja, und ich meine, so war das Format ja gedacht. Entscheidung im letzten Satz des Doppels, ja. In der dritten Partie, also ist ja perfekt gelaufen. Drei Teams, die eben relativ tief besetzt sind, denen entweder die Spitzenspielerin abhanden gekommen ist oder die im Moment keine haben und dafür dann alle auf Augenhöhe unterwegs waren. Und ich vermute, Japan hätte das jetzt nicht gewonnen, wäre es in Rumänien oder in Kanada gewesen, aber so haben sie den Heimvorteil genutzt und gehen sicherlich als, ich vermute schon, schwächstes Team nach Shenzhen, aber für die natürlich total cool, sich überhaupt qualifiziert zu haben.
In der Gruppe B waren Spanien, Tschechien und Brasilien dabei. Das war so ein bisschen die Todesgruppe. Brasilien hat beide Matches verloren. Vor allen Dingen Beatriz Haddad-Meier hat man immer das Gefühl, dass sie gerade im Billie Jean King Cup so ein bisschen sich sehr selbst unter Druck setzt. Und das Match wurde entschieden zwischen Tschechien und Spanien. Und, oh Wunder, und das muss man einfach wirklich mal sagen, Spanien hat gegen Tschechien gewonnen. Und das sogar nach den ersten beiden Einzeln. Christina Buxa hat gegen Marie Buskova mit 7-5, 6-1 gewonnen. Und Jessica Buzas-Manero gewann gegen Linda Noskova mit 6-4 und 6-2. Tschechien nicht in Bestbesetzung. Trotzdem muss man sagen, Noskova und Buskova, da hatte ich gedacht, dass sie das gewinnen würden. Das ist eigentlich die größte Überraschung, dass Spanien sich hier qualifiziert hat und nicht Tschechien. Ja, und Tschechien vor allen Dingen als Billie Jean King Cup-Fettcup-Nation.
Ja, die. Ja. Die Nation eigentlich dieses Jahrhunderts, kann man da schon sagen. Und ja, eigentlich auch fast egal, mit wem im Aufgebot unterwegs, reicht eigentlich immer, um unter den Top 6 bis Top 4 Nationen zu sein. Und es war zu Hause, super stimmungsvolle Geschichte. Hätte ich auch gedacht, dass sie es holen. Buzas-Manero hatte ja letztes Jahr schon gegen Wondrusova in Wimbledon gewonnen. Also so ein bisschen diejenige, die Tschechinnen hier ärgert. Ansonsten eigentlich jetzt keine, vom Niveau her keine, zumindest noch keine Top 50 Spielerin. Aber hier hat es gegen Noskova, die eine starke Saison spielt, gereicht. Und würde wirklich nochmal unterstreichen, die Überraschung der letzten Woche.
Ja, absolut. Also Tschechien ausgeschieden, wird nicht bei den Finals dabei sein. Das wird ein sehr, sehr ungewohnter Anblick sein. Die Gruppe C ist gerade vor einer Stunde zu Ende gegangen. Dort hatte die USA eigentlich einen wirklich großen und tiefen Kader angekündigt. Am Ende haben Hayley Baptiste und Bernarda Parra die Einzel gespielt für die USA und mussten gegen die Slowakei ran. Beide hatten gegen Dänemark ganz klar 3-0 gewonnen und dann ging es auch in diesem Spiel um den Gruppensieg. Und das haben am Ende dann Bernarda Parra und Hayley Baptiste gegen Renata Jamrichova und Rebecca Schramkova gewonnen. Das letzte Match wurde nicht mehr gespielt, beziehungsweise wird in diesem Moment gerade gespielt, aber die USA haben sich qualifiziert. Ein sehr tiefer Kader und da musste allerdings auch schon wirklich ganz tief in die Schublade gegriffen werden, um hier ein schlagkräftiges Team zusammenzustellen.
Ja, und ich denke recht hoch, dass wir die Spielerin jetzt nicht mehr bei den Finals sehen werden. Also wenn die nur allein da mit dem B-Team auflaufen, sind die neben Italien sicherlich Favorit Nummer 1 auf den Titel. Und ich war mir nicht ganz sicher, ob sie an der Slowakei vorbeikommen würden. Und dann war es am Ende jetzt doch irgendwie eine schnelle und relativ gnadenlose Geschichte. Und wie gesagt, mit der Qualifikation sicherlich Co-Favoritin auf den Titel.
Die Gruppe D wurde, und das zu Lasten aller, in Brisbane ausgetragen. Australien war Hostnation dieser Gruppe. Kasachstan und Kolumbien mussten dorthin. Kolumbien war chancenlos und dann entschied sich das G zwischen Australien und Kasachstan. Und Kasachstan, angetreten mit der stärksten Besetzung, mit Elena Rybakina und Julia Putintseva, haben gegen Australien gewonnen. Australien mit Maya Joint und Kimberly Birrell waren in den beiden Einzeln chancenlos. Storm Hunter und Ellen Perez haben am Ende das Doppel gewonnen. Storm Hunter nach Kreuzbandriss endlich wieder zurück auf der Tour und ganz, also da sage ich fette Props nach Kasachstan, dass Elena Rybakina und Julia Putintseva den Weg nach Brisbane angetreten sind.
Ja, und Rybakina war doch oder ist doch Titelverteidigerin in Stuttgart, ne?
Ja.
Ich hoffe, ich liege jetzt nicht ganz falsch, aber müsste es ja sein und hat damit ja dann auch quasi das aufgegeben, in Stuttgart den Titel zu verteidigen. Und es war hier ja wirklich eine Zweiergruppe. Kolumbien sicherlich das schwächste Team, was wir gesehen haben in der letzten Woche. Und daher war das entscheidende Duell halt wirklich das zwischen Australien und Kasachstan, was dann ja auch noch vor, oder war es eben leider in Anführungszeichen nicht das letzte Match war.
Ja,
war es ein bisschen witzlos und es hätte über Birrell vermutlich laufen müssen, die ein sehr großes Talent ist, und hätte sie dieses Match kippen können gegen Rybakina, hätte ich ihnen im Doppel eine sehr gute Chance gegeben. Aber so, ja, kann man auch da gespannt sein. Tritt Kasachstan mit beiden Spitzenspielerinnen in Shenzhen an, dann sind sie auch nicht komplett chancenlos, wobei dann schon ein bisschen andere Kaliber erwarten werden.
Absolut. Gruppe E, das war die letzte Gruppe, die wir noch haben, neben der deutschen Gruppe. Ukraine, Polen und die Schweiz. Und es wurde in Polen ausgetragen. Und Elina Svitolina war dort für die Ukraine mit am Start und hat warme Worte gefunden für das polnische Publikum beziehungsweise die polnischen Gastgeber. Hatte nach ihrem ersten Match, hatte sie sich beim Publikum bedankt. Wir wissen sehr, was ihr für unser Land tut und wir wissen sehr, was ihr für uns tut. Und wir sind euch sehr, sehr dankbar dafür. Das hat sie nicht davon abgehalten, gegen Polen zu gewinnen. Und sie haben dann auch gegen die Schweiz gewonnen und sich am Ende relativ klar und deutlich qualifiziert. Gegen die Schweiz gab es erst einen Sieg von Celine Neff gegen Marta Kostyuk. Ich muss mich übrigens wirklich korrigieren. Elina Svitolina gewann dann gegen Jill Teichmann und Nadia Kicinok und Katarina Sawatzka haben am Ende im Match-Tiebreak gegen Celine Neff und Susan Bandecki gewonnen mit 2-1 und haben damit diese Gruppe gewonnen. Es war dann doch enger, als ich noch gedacht hatte, aber Elina Svitolina und Marta Kostyuk, auch hier die beste Besetzung für das ukrainische Team, und die werden sicherlich mit sehr viel Freude nach Shenzhen fahren. Ich glaube, die haben wirklich Bock drauf auf den Wettbewerb.
Ja, gehe ich auch von aus. Und ich glaube, es war aber so, dadurch, dass Svitolina schon einen Satz gewonnen hat in dem Match, ne, war die Sache durch, weil schon ihre erste Partie gegen Polen so klar gewonnen hatten. Und ich meine, sportlich war hier die Überschrift natürlich, dass sowohl Schweiz als auch Polen ihre Nummer 1 abhanden gekommen ist. Bencic und, wie heißt sie? Świątek.
Oh Gott. Und auch Magdalena Frech war nicht dabei.
Ja, genau. Also beide Teams ziemlich ersatzgeschwächt. Und da waren die Ukrainerinnen schon die Favoritinnen. Aber das müssen dann halt auch erstmal nach Hause bringen. Haben es geschafft. Für mich eher Außenseiterinnen. Aber gucken wir mal, wie die Formkurve von allen Spielerinnen dann aussieht im September.
Ja, also die Billie Jean King Cup Finals stehen fest, die Playoffs werden im November stattfinden, da wird das deutsche Team dann dabei sein und dort wird es auch wieder Dreiergruppen geben. Ich bin sehr gespannt, wie dann die Gruppenverteilung aussehen wird. Bevor wir gleich dann noch auf Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff zu sprechen kommen, müssen wir noch einmal gerade über die Auslosung in Stuttgart sprechen. Die gab es nämlich für den Porsche Tennis Grand Prix. Arina Sabalenka an 1 gesetzt, Iga Świątek an 2, Jessica Pegula an 3 und Coco Gauff an 4. Aber wenn man dann die Zeilen 11 bis 16 durchliest, dann ist es sehr, sehr lustig, weil es gab 4 Wildcards für die 4 deutschen Billie Jean King Cup Spielerinnen im Einzel jedenfalls, außer Annalena Friedsam, für Tatjana Maria, für Jule Niemeyer, für Laura Siegemann und für Eva Lüss. Die stehen auf Platz 11, 13, 14 und 15 in diesem Draw. Eva Lüss muss gegen Jasmine Paolini spielen, Jule Niemeyer gegen Laura Siegemund und die Siegerin aus Niemeyer gegen Siegemund gegen die Siegerin aus Lüss gegen Paolini. Und dann Tatjana Maria trifft dann auf Lucky Loserin Ella Seidel, weil Danielle Collins dann noch rausgezogen hat wegen einer Verletzung. Alle 5 Spielerinnen, die aus Deutschland kommen, sind auf 5 Plätzen untereinander.
ja, wahrscheinlich mathematisch keine sonderlich hohe Chance, dass das wirklich passieren würde. Nee. Alle, glaube ich, Beteiligten werden sich schon am Ende darüber freuen, weil sie vermutlich gegen fast jede andere Spielerin hier Außenseiterin gewesen wären. Und wir gucken mal, ob einer von fünfen irgendwie dann noch einen Überraschungssieg gelingen kann gegen eine der beiden Spitzenspielerinnen. Ich vermute nicht. Aber so hat Stuttgart so ein bisschen ein Narrativ in den ersten Tagen als so inoffizielle deutsche Meisterschaft, würde ich mal sagen, am Montag und Dienstag.
Ja, und Ella Seidel, die durchaus gutes Tennis gespielt hatte und gegen Dajana Jastremska ausgeschieden war in der Quali, hat noch den Lucky-Loser-Platz eingenommen von Danielle Collins. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Formkrise der beiden deutschen Spitzenspieler sprechen. Jan-Lennard Struff und Alexander Zverev, die beide keine guten Leistungen geliefert haben in Monte Carlo. Sie beiden standen der Presse in München bei ihrem Pre-Turnier-Interview und Pressekonferenz zur Verfügung und darüber sprechen wir gleich.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Alexander Zverev in der ersten Runde ausgeschieden bei den beim Monte Carlo Masters und auch Jan-Lennard Struff ist nach durchaus übersichtlicher Leistung gegen Valentin Vacherot ausgeschieden. Alexander Zverev gegen Matteo Berrettini mit 7-5 im dritten Satz und Alexander Zverev gegen und Jan-Lennard Struff gegen Valentin Vacherot ganz klar und das war nach wirklich schwacher Leistung. Lass uns als erstes mal über Jan-Lennard Struff sprechen, weil der kommt in diesem Jahr noch so richtig gar nicht auf die Füße. 171 im Race und gegen Vacherot, das muss man schon so sagen, ich habe gedacht, so habe ich ihn lange nicht mehr gesehen und wie war deine Einschätzung zu diesem Spiel?
Ja, ziemlich genauso. Und es ist ja eigentlich ein starker Teil der Saison für ihn in den letzten Jahren gewesen. Also in Monte Carlo schon im Viertelfinale gestanden, dann klar, jetzt haben wir die Titelverteidigung in München, dann hatten wir vor 2 Jahren den Finaleinzug in Madrid. Also hier ist es so richtig gut für ihn gelaufen und er kam, du hast schon gesagt, mit schwacher Form rein und hat hier eine, ja, kann man auch sagen, sehr schwache Leistung gebracht und mit dem Druck möchte ich jetzt nicht so gerne an seiner Stelle in die nächsten 3 Wochen reingehen, aber gut, er ist immerhin erfahren genug, um da einen Umgang mitzufinden.
Jan-Lennard Struff war heute in der Pressekonferenz und da hat er auch über diese Niederlage gegen Vacherot gesprochen und darüber sprechen, das hören wir jetzt mal.
Ich würde einfach sagen, natürlich hatte ich Top-Gegner davor, Medvedev zweimal gespielt, Monfils, wo ich 0-3 Bilanz habe, in Kriegsborn 0-2 Bilanz, Fonseca, der natürlich aufgeht, in Davidovic, der jetzt Halbfinale Monte Carlo spielt, aber klar, irgendwann ist es okay, man muss auch mal irgendein Match davon sich ziehen und dann war das ungefähr letzte Woche so, okay, jetzt habe ich mal eine Auslosung, die da steht, bin hochmotiviert in das Match reingegangen und hab die ersten Games ganz ordentlich gespielt, war gut. Ich fand, der Junge hat ein wahnsinniges Match gespielt, hat sehr gut gespielt. Und bei mir ist dann irgendwann komplett das Spiel weggebrochen, weil ich mir viel vorgenommen habe. Und es hört sich manchmal blöd an, dass ich die Chance wirklich sehr nutzen wollte. Und dann es gibt manchmal so Tage, da geht gar nichts. Und dann ist das halt passiert. Natürlich ist das so ein Aufhänger, okay, 259 in der Welt, verliert man gegen. Gut, der Junge stand 110, hat College Tennis gespielt, hatte Heimvorteil, hatte super für sich empfunden, so dass er jetzt hier die Chance nutzen möchte. Also der hat ein super Match gespielt, hat gegen Dimitrov nachher auch einen Satz gewonnen, zweiten Satz 7 Breakbälle, hat einfach gut gespielt und war an dem Tag klar besser und hat verdient gewonnen. Und solche Matches gibt es leider im Jahr. Die gab es schon in der Vergangenheit. Die fühlen sich nicht gut an, absolut nicht. Und aber danach muss weitergemacht werden. Und wir haben jetzt trainiert, haben in Monte Carlo noch trainiert. Ich habe jetzt 2 Doppel gewonnen, was für mich persönlich wichtig war, wieder so ein Gefühl zu bekommen, dass ich ein Match gewinne. So. Und jetzt arbeiten wir hier weiter, haben wieder trainiert. Eben habe ich ganz ordentlich im Training wieder gespielt. Und mehr kann ich nicht machen. Ich werde weiterarbeiten und hoffentlich schaffe ich es dann wieder, gut zu spielen, erfolgreich zu spielen. Es wird auf jeden Fall gut tun.
Was mir an der Aussage jetzt tatsächlich nicht Sorgen bereitet hat, aber wo ich gedacht habe, da will ich nochmal nachhören, beziehungsweise will ich dann auch das Match nochmal genau sehen, dann jetzt in München gegen Francisco Cerúndolo, was wirklich keine schöne Auslosung ist für ihn, dass er gesagt hat, ich wollte es zu gut machen, ich wollte zu sehr gewinnen. Und da habe ich dann das Gefühl, er setzt sich im Moment so ein bisschen selber unter Druck, dass das unbedingt funktionieren muss. Du hast gerade darüber gesprochen, es kommen jetzt gerade so gute Wochen für ihn, weil er da auch in den letzten Jahren immer gut gespielt hat. Aber das ist im Moment eine schwierige Situation für ihn.
Und wer sich wie ich gefragt hat, wie alt der Junge auf der anderen Seite ist, auch schon mal 26. Also ja. da war ich dran hängen geblieben. Ist übrigens der Cousin von Arthur Rinderknecht, wusste ich auch nicht. Und der Halbbruder von Benjamin Bolloré, ehemaliger Tennisspieler. Also es hätte Struff vor allem natürlich mit der Erfahrung, die er hat, gewinnen müssen. Und was er da berichtet hat, ist ja eher so ein bisschen der Struff von früher. Das hätte ich ihm jetzt so vor 8 bis 10 Jahren so eine Aussage zugeschrieben. Und ist spannend, dass das jetzt hier wieder auftaucht. Und du hast schon angesprochen, Cerúndolo ist von der Form her schon nah an den Top Ten in diesem Jahr dran. Hat die beste Karrierephase, geht da als für mich ziemlich klarer Favorit rein. Also das kann jetzt wirklich ziemlich schnell ziemlich bitter für ihn werden.
Wie gesagt, 171 im Race. Und ich habe ihn dann nochmal gefragt, wie er denn im Moment körperlich drauf ist und wie er dann auch so ein bisschen die Niederlagen verkraftet hat. Und das hat er dazu gesagt.
Körperlich zuerst geht es mir gut. Man hat immer ein bisschen kleine Wehwehchen am Körper, aber das ist, glaube ich, ganz normal im Profisport, dass man irgendwas ein bisschen wehtut. Aber ist jetzt nichts Gravierendes gerade. Die Hüfte hat jetzt bisher das Jahr gut überstanden. Jetzt geht es natürlich wieder im Belagwechsel, was immer so ein bisschen schwierig ist. Aber bisher ist alles gut. Deswegen, das ist schon mal sehr, sehr positiv dieses Jahr. Natürlich, ergebnistechnisch ist das Jahr jetzt nicht super gelaufen bisher. Muss ich nicht drum rumreden. Das war viele taffe Niederlagen, nicht so gute, auch ein paar nicht so gute Matches gespielt. Es ist ein bisschen verrückt gewesen, weil ich habe jetzt letzte Woche, als es wieder auf Asche ging, im Training viele Sätze gewonnen, gut gespielt. Dann habe ich ein Match gespielt in Monte Carlo, das echt sehr, sehr schlecht war. Mit das schlechteste Match in den letzten Jahren, was ich gespielt habe. Und ist halt, wäre besser, wenn ich hier nach München gekommen wäre mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen und ein paar mehr Siegen im Rücken. Aber ich kenne das aus der Vergangenheit. Es gibt halt mal schwierige Phasen im Sport. Ich habe, es hat mich sehr, sehr häufig ausgezeichnet, dass ich nicht aufgegeben habe, immer weiter gearbeitet habe. Das machen wir jetzt auch gerade und ich bin sicher, dass irgendwann dieses Jahr auf jeden Fall wieder besser wird. Ich hoffe natürlich, dass ich jetzt hier in München auf jeden Fall besser spielen werde und Matches gewinne. Aber wenn es hier nichts passieren sollte, wird es irgendwann in den nächsten Wochen passieren, weil ich arbeite sehr hart dran und hoffe natürlich, dass ich jetzt hier durch dieses super Gefühl vom letzten Jahr ein bisschen so Schwung mitnehmen kann, ein bisschen Euphorie. Ich bin jetzt natürlich, also man muss ja nicht sagen, so Niederlagen drücken halt echt aufs Gemüt, das ist ja ganz normal im Sport, aber es gibt halt nur einen Weg, man muss sich irgendwie da rausarbeiten und das versuche ich zu machen und vielleicht ist diese Woche hier perfekt dafür dann da.
Wie gesagt, Francisco Cerúndolo ist sein Erstrundengegner, das wird nicht leicht und im Doppelspieler zusammen mit Andreas Mies. Er hat ja selber davon auch gesprochen, dass er 2 Siege dann noch in Monte Carlo hatte im Doppel und das erstmal das Gefühl wieder hatte, überhaupt mal wieder was zu gewinnen und das fand er dann auch ganz wichtig. Also Jan-Lennard Struff.
Ganz kurz auch, noch dazu. Ja. Wenn er gewinnen sollte, dann ist die untere Hälfte natürlich komplett offen. Also da ist jetzt kein Überspieler dabei. Ben Shelton ist kein fantastischer Sandplatzspieler. Felix Auger-Aliassime ist es nicht. Cerúndolo ist wahrscheinlich der beste Sandplatzspieler da unten. Also wenn er gewinnt, hat er eine gute Chance, einen richtigen Lauf hinzulegen. Aber er geht eben als Außenseiter in diese erste Partie.
Ja, das allerdings. Alexander Zverev, der hat letzte Woche gegen Matteo Berrettini ein Spiel verloren, was er hätte gewinnen müssen. Und das reiht sich so ein bisschen ein in Matches, die er in diesem Jahr hatte. Er hat gegen Matteo Berrettini mit Break im dritten Satz geführt, hat das abgegeben und dann hat er mit 7-5 im dritten Satz verloren. Er hat zum Teil gut gespielt, gerade im ersten Satz fand ich, war das ein sehr gutes Tennis von Alexander Zverev. Aber dann knickt ihm das Ganze wieder ein. Und da war ich dann doch auch sehr erstaunt, dass er momentan nicht diese Leistungen bringen kann und dass er vor allen Dingen dann bei Gegenwind dann sehr leicht einknickt.
Und ich meine, absolut bezeichnend für diese Niederlage ist halt dieser 40-Punkte-Ballwechsel, da war 5-5 im dritten Satz, wo er halt gefühlt 3 Meter hinter der Linie steht und sich von Berrettini dominieren lässt. Und Berrettini ist ein Offensivspieler, aber normalerweise jemand, der auch unter Druck gerät, wenn man ihn selber angreift. Und es ist Zverev in den Momenten nicht gelungen und er hat das Schicksal quasi übergeben an Berrettini in diesen Momenten und der hat es genutzt, auch wenn er nicht so ein guter Spieler ist wie Zverev. Und ich würde auch sagen, es war keine schlechte Leistung. Es war jetzt allerdings schon die vierte oder fünfte Niederlage in 3 Sätzen in den letzten paar Matches und am Ende ist natürlich ein absoluter Allgemeinplatz, aber irgendwann wird halt aus einer Ergebniskrise auch eine Leistungskrise werden. Und da muss er vermutlich aufpassen. Er ist jetzt klarer Favorit hier auf den Titel in München, einfach weil das Feld nicht so gut besetzt ist wie zum Beispiel in Barcelona. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ein hartes Stück Arbeit wird, den Titel wirklich zu gewinnen.
Ich habe ihn auch darauf angesprochen, wie er mit diesen Niederlagen umgeht und gleich mal vorweg, zu 100% Substanz gibt er da nicht mit rein, aber wir hören mal rein.
Letztes Jahr nach den US Open habe ich bis Paris auch nicht viel gewonnen. Ich meine, als ich nach meiner Verletzung zurückgekommen bin, habe ich gar nichts gewonnen, deswegen, also es gab schon diese Phasen, aber klar, ich habe nicht sonderlich gut gespielt, ich habe viele Matches verloren, die ich gewinnen hätte müssen. Also war auch oft in Situationen, wo ich das Match auch gewinnen konnte. Aber wir sind jetzt da, wo wir sind. Ich meine, ich glaube immer noch dran, dass ich gutes Tennis spielen kann. Ich glaube immer noch dran, ich habe das Australian Open Finale gespielt vor 3 Monaten. Das heißt, das werde ich ja nicht verlernt haben. Aber ja, die letzten paar Wochen waren etwas schwieriger. Aber ich bin immer noch sehr zuversichtlich, dass ich jetzt und hoffentlich auch die nächsten Wochen gut spielen werde.
Ich begleite ihn jetzt schon ein paar Jahre. Irgendwann kriege ich es noch hin, dass er auch mal so ein bisschen so einen tieferen Einblick gibt, weil da lässt er keinen Einblick. Also ich hatte ihn gefragt, wie er denn mit diesen Niederlagen dann umgeht, weil er selten solche Phasen in seiner Karriere hatte, dass er Niederlagenserien hatte oder dass er häufig früh ausgeschieden ist. Und da hatte ich mir ein bisschen mehr Substanz erhofft, aber er blockt das immer ganz gerne ab.
Ich überlege gerade, wer war denn jetzt die Einblendung da bei seinem Match? War es der Tennis Channel oder war es Tennis TV, wo sie seine Aussagen quasi von den letzten Turnieren einfach nur untereinander geschrieben haben? Und sie klangen alle sehr ähnlich und geändert hatte sich dann halt nicht so viel. Ich glaube, es war der Tennis Channel. Und ist jetzt sein Weg, mit dieser Krise umzugehen. Und man kann sagen, dass das eine Krise ist. Er hat eine historische Chance gehabt auf die Nummer 1. Die ist weg. Also die ist jetzt auch endgültig weg. Können wir auch noch kurz bestätigen. Und es wird jetzt natürlich nicht einfacher werden in den nächsten Wochen, weil Sinner hat dann, wenn er zurückkommt, auch nicht so viel zu verteidigen und ist sicherlich der große Favorit auf die Hardcore-Titel in der zweiten Jahreshälfte, weil vermutlich wesentlich ausgeruhter als die anderen. Anfang nächsten Jahres hat Sinner nichts zu verteidigen, also abseits des Australian Open-Titels. Also einfacher wird die Mission Nummer 1 nicht und damit steigt dann natürlich wieder der Druck bei den Grand-Slam-Turnieren.
Aber Mitte April hat endlich jemand Jannik Sinner im Race überholt. Mit Carlos
ja, und derjenige könnte natürlich auch vorne bleiben, vor allem es ist Alcaraz, wenn er jetzt in Barcelona und Madrid gewinnt, aber wenn nicht, hat Sinner vermutlich immer noch eine Chance, das als Nummer 1 zu gewinnen.
Ich habe ja noch, und da müssen wir noch einen Ton reinhören, ich habe ja gesagt, dass ich glaube, dass diese Turnierplanung für ihn dann am Ende dafür gesorgt hat, dass er jetzt im Moment ziemlich verunsichert wirkt. Und er ist dann nochmal gefragt worden vom Kollegen Gerald Kleffmann von der Süddeutschen, was er denn jetzt nochmal für ein Fazit ziehen würde für dieses Turnier oder für diese Geschichte in Südamerika. Und das hat er dazu gesagt.
Ich habe das ja oft gesagt, Tennis ist wie jeder andere Sport ein Business. Die Einigung, dass ich in Südamerika spiele, habe ich ja nicht nach den Australian Open getroffen, sondern die Einigung war 6-7 Monate davor schon. Und es war nicht die schlauste Entscheidung, natürlich nach den Australian Open eine Woche später in Südamerika auf einem anderen Belag zu spielen. Das ist mir klar. Aus Fehlern sollte man lernen, sage ich mal so. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass die Südamerika-Turniere schlecht waren oder mir keinen Spaß gemacht haben oder sonstiges. Also die ganze Organisation ist super da. Es war auch schön, dort in den Ländern mal Tennis zu spielen. Und ich glaube, es war ein Fehler im Rückblick, ja. Aber es war ein Fehler, weil ich Finale der Australian Open gespielt habe und weil ich halt mir selber und meinem Körper keine Zeit gegeben habe, zu regenerieren, und bin halt direkt wieder in den Flieger gestiegen und auf einem anderen Kontinent, auf einem anderen Belag gespielt. Da, ja, klar, es war ein Fehler, aber ich meine, um ehrlich zu sein, habe ich lieber das Problem und spiele Finale von den Australian Open, als erste oder zweite Runde dort zu verlieren, und dann habe ich die ganze Zeit der Welt.
Das hat er jetzt zum ersten Mal so in dieser Klarheit gesagt, dass die Südamerika-Tour tatsächlich ein Fehler war.
Lässt sich natürlich dann auch einfacher gegenüber der deutschen Presse sagen, als jetzt irgendwo, wo es dann, weiß ich, in Miami oder so gleich zurücktransportiert worden wäre.
Ja. Also trotzdem sage ich, ich glaube, dass das der Hauptfaktor ist, warum Alexander Zverev jetzt momentan diese Schwierigkeiten hat, sportlich gesehen. Und ich glaube, dass das wirklich der Grund ist. Und ich gehe davon aus, dass er bis zu den French Open wieder in der Form ist. Aber momentan ist das schon eine ziemlich schwierige Phase für Alexander Zverev. Er spielt in der ersten Runde in München gegen Alexandre Müller. Wenn ihr das hört, ist das Match vielleicht schon vorbei. Wir werden nächste Woche aber darüber sprechen. Wir werden nächste Woche über dann Stuttgart, Barcelona und München sprechen. Wir werden dann auch noch in dem Podcast ein Interview mit Diego de Dura Palomero dabei haben, der hier in der Quali mit am Start war. Das haben Florian Heer und ich aufgenommen. Und ich werde mit Florian Heer dann auch noch ein paar Eindrücke vom Turnier in München teilen. Das war's mit der heutigen Ausgabe. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Instagram, Blue Sky und Threads. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, das möchte ich auch finanziell unterstützen, dann könnt ihr das gerne tun. Per Steady und per PayPal ist das möglich. Und darüber würden wir uns sehr freuen. French Open liegen vor der Tür und auch Wimbledon steht vor der Tür. Und da freue ich mich dann über einen kleinen Zuschuss. Und wir werden natürlich während der French Open und Wimbledon dann auch wieder möglichst täglich oder so täglich wie möglich berichten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcast-Bude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.